Du hast 2 Spiele zu 0, was wir uns eigentlich, glaube ich, alle vorgenommen haben, dass wir hinten stabiler sind. Und jetzt hakt es eigentlich vorne am Selbstvertrauen oder vielleicht an dem einen oder anderen Ballmitnahme, an dem einen oder anderen Schuss. Und wenn das am Freitag, ich sag mal, der Knoten irgendwo platzen würde, wäre es natürlich ja, für uns alle gut. Wenn jetzt die Transferphase zu Ende ist im August, dann diskutieren wir im September schon über die ablösefreien Spieler, die im nächsten Jahr kommen. Weil wenn du die dann nicht schon raussortiert hast und nicht vielleicht im Oktober schon oder November schon angesprochen hast, dann sind sie schon weg. Ist schon was Besonderes gegen Mannheim und wir haben ja in der zweiten Liga auch das eine Mal verloren. Also von daher ist das schon was Spezielles und die Atmosphäre im Stadion ist natürlich auch sehr speziell.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder. Der Podcast SWR Sport, nur der FCK im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold und wir haben uns einen Gast eingeladen, der ist schon so lange beim FCK, mit Unterbrechungen wahrscheinlich sogar einer der Dienstältesten und der war noch nie im Podcast, das gibt's ja kaum.
Aber ich muss ihn, dann müssen wir ihn auch entsprechend vorstellen hier, oder?
Ja, wir machen
so, wie
jetzt.
So vom Stadion kennt. Olaf Marschall, Fußball, Gott.
Genau. Herzlich willkommen, Olaf Marschall.
Hallo.
Schön, dass es endlich mal geklappt hat. Wir haben uns natürlich gedacht, vor diesem besonderen Spiel am Freitag bist du der ideale Gast. Und das hat einen bestimmten Hintergrund, Sebastian.
Genau. Bevor wir jetzt hier direkt in die Analyse oder Sonstiges einsteigen, zeige ich dir mal kurz was. Und unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die können es hören.
Ja.
Und dann gucken wir mal, was das in dir auslöst. So, denk mal.
Ich weiß, was kommt.
Wir sagen mal Stichwort Rolf Töpperwien, ja, der Ex-Kollege, genau, vom ZDF.
Gramotzis nach 18 Minuten für Basler eingewechselt. Gjelicer. Marschall. Tor. Unfassbar. 3:2 für den FCK in der Nachspielzeit. Ausgerechnet durch Olaf Marschall.
Ausgerechnet. Wie, ja, wenn der nie damit gerechnet hätte.
5 Euro ins Phrasenschwein, ja, muss der Rolf heute noch zahlen.
Aber wie ist das, wenn du das jetzt heute nochmal siehst? Löst das irgendwas in dir aus? Kribbelst da noch?
Gut, kribbeln tut es eigentlich immer. Das Problem ist, wenn die Knie nicht mehr mitmachen und das ganze andere,
dann
kribbelt es zwar noch, aber du sagst ja, oh Gott, das hat keinen Sinn mehr. Sagen wir es mal so, das Fußballspielen. Aber sicherlich, wenn ich jetzt sagen würde, wäre jetzt 25, ja, würde ich natürlich gerne nochmal auf dem Platz stehen. Klar, logisch. Das sind Erlebnisse, oder ich sag mal so kurz vor Schluss einen Siegtreffer zu machen, das sind Erlebnisse, die nimmst du mit, die vergisst du nicht. Und gerade gegen Mannheim war natürlich umso schöner, das war glaube ich sogar Pokal. Ne?
Genau,
DFB-Pokal, ja, zweite Runde. Und wir waren eine Runde weiter und das ist natürlich dann, wie soll ich sagen, ja, an dem Tag war es noch eine Genugtuung für mich, weil ich erst reingekommen bin und dann das Tor gemacht habe, aber ist schon ein geiles Gefühl dann.
Kriegst du noch die Mannschaft zusammen? Ich habe es mir gestern extra nochmal aufgeschrieben. Und da sind ja Leute dabei, da denkt man, oh ja, den kenne ich mal. Ja. Lok, Wenz, Klose waren vorne. Das,
ja,
mal.
Nee, die Mannschaft kriege ich komplett nicht zusammen.
Das, ah, okay,
im Leben nicht.
Wir können weiterhelfen. Ich habe es, wie gesagt, mir gestern auch nochmal aufgeschrieben. Ich war sehr erstaunt, wer auf den offensiven Außenbahnen spielte. Stefan Malz und Mario Basler. Sensationell. Das waren doch Typen, oder?
Ja, sicher. Stefan und sicherlich unterschiedliche Typen, aber es waren beides Typen. Aber gute Fußballer.
Ja. Bjelica war dann im Mittelfeld, dahinter Riedel, also Thomas Riedel, immer noch unterwegs in Lautern und Hani Ramsi, der Ägypter.
Hani war da noch da?
Mhm.
Okay.
Und ein gewisser Taribo West.
War auch, ja, in der Dreierkette, das hat mich sehr erstaunt. Taribo West, Thomas Hengen, der heutige Geschäftsführer.
Ja, das habe ich gerade gesehen. Das
Harry
ist
Koch, ja, und dahinter der leider viel zu früh verstorbene Georg Koch im Tor. Das, ja, war die Startelf. Du bist dann reingekommen und was dann passiert ist, haben wir ja gerade, ja, eben gehört.
Weiß man das eigentlich dann in dem Moment direkt? Ich meine, das war Derby, Pokal, K.O.-Runde, 90. Minute. Ich glaube, unmittelbar davor hat der Schiri angezeigt, irgendwie eine Minute Nachspielzeit, dann machst du das Tor. Realisiert man das in dem Moment direkt, dass das jetzt gerade was Besonderes war? Auch gerade in so einem Spiel, was ja den Fans viel bedeutet auch?
Boah, ich sag's mal so, im ersten Moment bist du da auf Sieg ausgerichtet. Sag mal, du willst das Spiel gewinnen, du machst mit dem Tor den kurz vor Schluss und denkst natürlich, das ist der Siegtreffer, klar. Aber jetzt, dass das, ich sag mal jetzt teilweise bei uns, wäre ich noch vom Rossi oder die das Spiel mitgemacht haben, noch angesprochen. Wow, Olaf gegen Mannheim, jetzt wieder Mannheim. Ja, die wissen das natürlich noch. Das wird natürlich immer weniger mit den Jahren, klar. Aber ist schon was Besonderes gegen Mannheim. Und wir haben ja in der zweiten Liga auch das eine Mal verloren. Also von daher ist das schon was Spezielles. Und die Atmosphäre im Stadion ist natürlich auch sehr speziell.
Ich nehme euch mal ganz kurz so ein bisschen mit in meine Gefühlswelt von damals, weil ich war nämlich auch im Stadion. 2001 war ich 14 Jahre alt. Mein Vater hat damals...
Dann durftest du schon nach Mannheim.
Ja, pass auf.
Ja.
Also das war im Nachhinein schon auch ein bisschen grenzwertig. Mein Vater hat damals in Mannheim gearbeitet, hat Karten besorgt für mich, für ihn und für noch einen Freund von mir. Er in Mannheim auch gewohnt. Wir sind aus Lautern mit dem Zug gefahren. Wir blauäugigen Lausbuben mit 14 in den erstbesten Zug eingestiegen, war natürlich der Sonderzug. War schon mal eine gute Einstimmung auf das Spiel. Mhm. Kommst du da an, steigst am Bahnhof aus.
Dann habt ihr ein Ticket im Fanblock gehabt vom Waldhof.
Nee, wir waren dann, da komme ich später drauf. Ja, das wäre fatal gewesen. Es war dann Haupttribüne oder was und wir kommen da an. Polizeikette um den Bahnhof. Wir wollten uns mit meinem Vater treffen, wollten da irgendwie an den Polizisten vorbei. Nix, direkt zurückgeschubst. Dann kommst du da an, sitzt da auf der Haupttribüne, umringt von Waldhöfern. Und natürlich sind wir ausgerastet, als du dann in der Nachspielzeit dieses Tor geschossen hast. Und ich glaube, mein Vater hat schon so ein bisschen geguckt, ob er uns jetzt gleich irgendwie mich und meinen Kumpel da so ein bisschen beschützen muss vor dem Ärger der Waldhöfer. Aber das war krass.
Wie es damals abgegangen ist, ich habe mir noch was rausgesucht von Rolf Töpperwien.
Blaulicht, Verkehrschaos, Schlägereien, Sicherheitsstufe 1 in Mannheim rund ums Karl-Benz-Stadion.
So war es damals und ich hoffe, dass es nicht so ist am Freitag, aber es ist schon eine besondere Brisanz in diesem Spiel. Das zweite Derby nach Gang, KSC ist alles friedlich geblieben, zumindest was wir so mitbekommen haben, aber Mannheim ist schon noch eine andere Hausnummer. Ne?
Gut, das Stadion steht natürlich dann nur noch wie unser Stadion mitten in der Stadt. Das ist, dorthin zu kommen ist schon recht begrenzt. Es steht ja nicht außen irgendwo auf dem Feld. Und dann, ja, das ist ja, wie soll ich sagen? Ich bin jetzt nicht dieser große Emotionsmensch, der mit diesen ganzen Emotionen da mitgeht. Ich gehe auch nicht mit, dass sich der ein oder andere dann ins Gesicht schlägt oder irgendwas Verrücktes macht. Vor allen Dingen außerhalb. Wegen mir können sie innen drinnen schreien, was sie wollen. Das ist mir wurscht. Aber außerhalb muss nicht sein. Es ist immer noch Fußball. Du kannst die Emotionen erleben. Ich finde das grandios in jedem Stadion, in dem so eine Stimmung ist. Aber dann Hass und nach draußen tragen muss nicht sein.
Ich glaube, Hass ist was überhaupt nicht dahin gehört. Denn es geht ja immerhin nur um ein Fußballspiel.
Ja, da bin ich bei allen Punkten voll bei euch. Wir brauchen keinen Hass, wir brauchen keine Gewalt. Der Hass, den kannst du nicht wegdiskutieren, der ist halt da. Weil für viele... Für mich eingeschlossen ist dieses Derby gegen Waldhof so mit die Mutter der Derbys, sag ich mal. Ne? Also ja,
für die FCK-Fans natürlich.
Die Mutter der FCK-Derbys. Ja. Ne? Also ja. Von daher, alles so, das gegen die 05er und so, das ist alles von der Rivalität ja nicht so ernst zu nehmen, wie das, was da gegen Waldhof abgeht. Von daher, ich hoffe wirklich sehr, dass es ruhig bleibt. Es ist, finde ich, in Ordnung, wenn es heiß hergeht, wenn auf beiden Seiten wirklich die Stimmung gut ist. Und natürlich, wenn es auch mal, da ist es auch mal ein bisschen aggressiver. Solange es nicht in Richtung Körperverletzung, Sachbeschädigung und so geht, alles gut. Aber ich hoffe wirklich, dass es auch so bleibt, weil gerade dieses Spiel ist natürlich, ne, und auch der Waldhof, die lechzen ja noch sowas. Die sind ja jetzt auch schon lange in der dritten Liga und darunter. Von daher, die haben auch lange keine so großen Spiele mehr gehabt. Die warten da alle drauf, da wird's schon knallen.
Zumal die auch sehr gut gestartet sind. Heimsieg 2-1 gegen Fortuna Düsseldorf, dann 3-1 in Rostock geführt, letztendlich ein 3-3 geholt. Wir wollen noch beim Thema Derby mal bleiben. Thomas Hengen, der Geschäftsführer, hat sich so geäußert.
Ach, es ist schöner. Es ist einfach schöner. Also das ist eigentlich die Salz in der Suppe, so früh so viele Derbys zu haben. Klar leidet dann oftmals auch der Spielfluss oder die Spielqualität, weil viel Emotionen drin sind, viel Zweikämpfe bestritten werden, jeder Meter wird da beackert. Die ersten 10 Minuten war es ein bisschen heiß, aber da muss man auch dem Schiri ein Kompliment machen, hat das richtig gut geleitet und auch beiden Mannschaften plus Fanlager ein Kompliment machen. Bei aller Brisanz, bei allem Derby-Charakter war es ein friedliches Derby mit, ich weiß gar nicht, überschaubaren gelben Karten. So ein ruhiges Derby hat man ja auch nicht so oft. Das wird, glaube ich, am Freitag in Mannheim ein bisschen anders aussehen. Da wird es schon hitziger zur Sache gehen. Aber auch da appelliere ich nur an beide Fanlager, dass es ruhig bleibt auf den Rängen. Und auf dem Platz soll es heiß hergehen, alles im Rahmen. Und dann freuen wir uns einfach. Ein Derby ist in der Pokalrunde. Ja, das ist High and Fire. Du musst gewinnen, du schon bist raus und deswegen hat es noch mehr Brisanz.
Sportlich gesehen, Thomas hat auch das KSC-Spiel angesprochen. Wo steht der FCK zu Saisonbeginn, was so die Leistung angeht?
Ich glaube, jedes Spiel ganz gemischt. Halbzeiten da, Halbzeiten da. Du hast 2-0, was wir uns eigentlich, glaube ich, alle vorgenommen haben, dass wir hinten stabiler sind. Und jetzt hakt es eigentlich vorne am Selbstvertrauen oder vielleicht an dem einen oder anderen Ballmitnahme, an dem einen oder anderen Schuss. Gut, das müssen sie sich aber arbeiten und das könnten sie eventuell am Freitag tun. Und wenn das am Freitag, ich sag mal, der Knoten irgendwo platzen würde, wäre es natürlich ja für uns alle gut.
Es war so ein bisschen auffällig, dass Berisha hat ja wieder vorne gespielt, zentral, dass von außen zu wenig reinkam. Also das, was dich auch damals ausgezeichnet hat, du warst ja auch angewiesen auf die Flanken, um die Kopfbälle dann reinzumachen. Da war das ein bisschen wenig, oder?
Gut, ich kann jetzt wenig dazu sagen, weil ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen. Also Ich war unterwegs und von daher ist es schwierig, da irgendwas dazu zu sagen, ob da jetzt 5 Flanken reinkamen oder nicht. Ich meine, seelisch, am Ende steht die 0. Und wenn du ein Spiel gewinnen willst, musst du natürlich ein Tor machen. Das ist klar. Logisch.
Wie ist das bei dir als ehemaligen Stürmer und jetzt Chef-Scout? Hast du das Gefühl, vorne fehlt noch was beim FCK?
Ich sag's mal so, es ist nicht einfach. Von den Spielern, wie sich alle vorstellen, dass wir die so einfach hier in die Pfalz locken und nur mit Blümchen wird das nichts werden. Also, und die Qualität, den Stürmer zu verpflichten, musst du viel, viel Glück haben, viel auch zeitliches Glück, dass du genau zum richtigen Augenblick den findest, der dann passt. Ich sag mal so, jetzt nach den 2 ersten Spielen, wenn du sagst 0-0, sagst du, könnte immer noch besser sein, ja klar.
Ivan Pretalien ist natürlich auch ein Faktor, ja, der sicher wirklich sehr lange ausfällt. Das ist so einer, der halt ja, gut, regelmäßig
trifft. Den hast du, aber du weißt jetzt nicht, kommt er morgen, kommt er in 3 Wochen, kommt er in 4 Wochen. Es ist irgendwo ein Spiel mit der Zeit, weil in 14 Tagen ist es Transferfenster zu.
1. September.
Und dann musst du eigentlich wissen, ob Ivan zurückkommt oder nicht.
Kann man eigentlich sowas wie Abschlussqualität, kann man das scouten? Oder ist es auch sowas wie, ja, dieser berühmte Torjägerinstinkt, den man dir ja früher auch nachgesagt hat, den kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht so richtig greifen manchmal. Also wie schaut man da nach, was so der optimale Stürmer ist?
Die Vorstellung, deine Vorstellung, wie scoutet man einen Stürmer? Im Grunde genommen, wenn du sagst, okay, ich gucke jetzt nach Ronaldo, der hat ungefähr 800 Tore in seiner Zeit gemacht, da würde ich sagen, der trifft.
Warum holt er den nicht?
Ja, das ist die Frage würde ich mir auch stellen, aber leider müssen wir das Stadion abreißen dann.
Aber wobei, wenn der, je nachdem, wie lange der noch spielt, wenn der mit 45
Nein,
so noch spielt,
macht keinen Sinn. Nee. Klar. Aber ja, du kannst natürlich nach Toren gehen. Klar, wenn du einen Stürmer, der 5, 6 Jahre, 10, 15, 20 macht, hintereinander, ja, der wird doch wahrscheinlich bei dir treffen. Aber da sind in Europa, weltweit, jetzt selbst in Saudi-Arabien oder wo sie alle hingehen, sind 800 Mannschaften übertrieben hinter dem. Mhm. Jetzt musst du die Fantasie haben, welcher könnte passen, der, wie soll ich sagen, der mal 2, 3 Abschlüsse gemacht hat oder 2, 3 Tore oder mal 4, 5 in einer anderen Mannschaft, dem du das zutraust, dann, dass er mal 15 macht. Aber er hat es noch nie gemacht.
Mhm. Kanate vielleicht jetzt in der Saison?
Ja, das ist ja nicht, der Proteinersatz.
Natürlich nicht, aber das ist auch, glaube ich, immer. Aber der fällt, glaube ich, in diese Kategorie, dass der schon gute Ansätze gezeigt hat, aber rein die Daten, ne, was Scorer angeht und so weiter, Vorlagen, Tore,
ja, der ist ja noch jung,
nicht.
Ne?
Genau, ist noch jung. Aber das ist dann so einer, dem man das quasi potenziell zutraut. Ne?
Aber es geht ja nicht nur um.
Kanate, Tazameta, die werden ihre Entwicklung nehmen, weil sie älter werden, dann werden sie besser. Und wenn sie dann noch in die Mannschaft reinkommt, die mit ihnen funktioniert, dann umso besser für sie. Dann können die beiden natürlich auch mal 10, 15 machen.
Aber der FCK schaut ja schon seit Jahren nicht nur jetzt mal rein auf die Leistung. Das muss auch ein bisschen menschlich passen. Körperlichkeit, wie wichtig ist die, wenn du so als Scout unterwegs bist? Kriegst du da auch so Vorgaben, welches Profil ein potenzieller...
Ja, sicher,
potenzieller,
haben wir gewisse Profile. Du hast ja verschiedene Positionsgruppen. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, hey, du verpflichtest einen Innenverteidiger als Linksaußen. Das wäre ja vollkommen...
Nein, das ist klar, aber vom Typus
dann,
her.
Ist ja das Profil schon komplett anders, was du brauchst. Für einen Linksaußen brauche ich einen, der schnell ist, der, je nachdem, was du haben willst, einen Linksfuß oder Rechtsfuß hast, der dribbeln kann, der ein bisschen Dynamik hat. Ja, und Innenverteidiger, der darf nicht 1,60 sein wie Jokota.
Du bist selber auch Trainer mit dem Kader, der zurzeit da ist, bis auf das, was wir eben gerade angesprochen haben, ob da vielleicht noch das ein oder andere fehlt. Hättest du den auch so zusammengestellt, wie es jetzt passiert ist?
Ja, wir diskutieren ja alle miteinander, also von daher.
Also das ist ein Kader, mit dem kann man,
alle mit konform. Okay. Dass man da noch in der einen oder anderen Position schrauben könnte eventuell, ja, aber das ist dann noch immer... Wie soll ich sagen, Messi kann ich mir jetzt nicht kaufen.
Schwierig.
Schwierig, ja. Es gab auch dieses Mal natürlich wieder einige Fanfragen. Deswegen grätsche ich mal mit der ersten Fanfrage des Tages rein, weil wir gerade auch schon mal so ein bisschen über die Thematik gesprochen haben. Tristan fragt, anhand welcher Datenbanken werden die zukünftigen Fußballgötter gescoutet?
Will er selber das machen? Wir haben mehrere. Wir haben Datenbanken SAP als Datenbank. Als reine Datenbank für uns als Scouts, wo du siehst, was vor 4 Jahren war, was vor 5 Jahren war. Wie lange haben wir die jetzt schon? Boah, die haben wir, glaube ich, schon über 10 Jahre. Wo wir alle unsere Spieler, die wir gesehen haben, eingetragen sind und du dann nachgucken kannst, haben wir den gesehen, wie haben wir ihn bewertet vor 3 oder 4 Jahren, wie gut er ist. Dann haben wir natürlich Videoplattform, wo du fast alles sehen kannst, weltweit. Und Datenbanken haben wir angefangen, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren mehr zu machen, wo dann nur Daten drin sind. Also ich sag mal, wie viele Pässe der gespielt hat oder ob er 2 Kämpfe verloren und gewonnen hat. Und das wird dann Unmengen spezifische Datengruppen. Da gibt es 1000 verschiedene Kombinationen, die dann die Datenbanken zur Verfügung stellen, und da musst du dir dann irgendwann was raussuchen. Wir versuchen das, alles zu verknüpfen zwischen Live, Video und Datenbanken, aber wir sind dann natürlich auch noch lernend.
Habt ihr euch da auch schon mal verschätzt? Ich frage auch deswegen, weil Semih Şahin, der kommt ja eigentlich vom Waldhof. Und die haben ihn damals, ich glaube, das war Drares noch als Trainer, die haben gesagt, nee, reicht nicht. Die sind dann in die dritte Liga. Reicht nicht. Dann haben sie ihn weggeschickt. Und was der Junge dann trotzdem für eine Entwicklung auf Umwegen gemacht hat, kann man sich da ab und zu auch mal täuschen in jemandem? Klar, ne?
Du kannst dich jedes Mal täuschen im Fußball. Dass du dich in einer Truppe wohlfühlst, da gehört so viel dazu. Und da gehört der Trainer dazu, die Mitspieler, dann das Spielsystem. Ist das auf dich zugeschnitten? Passt du da rein? Und ja, das ist, es gibt viele Möglichkeiten, die dann reinspielen. Das Schönste ist immer, wenn sich einer wohlfühlt und dann in die Truppe passt und die Truppe... Wie bei uns das Jahr, wo wir aufgestiegen sind aus der dritten Liga in der zweiten Liga, da passte auf einmal alles. Die Jungs sind füreinander gelaufen, die sind zusammen essen gegangen, die haben miteinander was getan, das System stimmte und auf einmal lief das. Und da in eine funktionierende Truppe einen reinzustellen, einen neuen, ist natürlich einfacher dann, wie wenn du sagst, du hast 8 neue, die musst du erstmal zusammenbringen.
Wie kann man sich denn als Scout, du machst das ja beim FCK schon seit 2016, ich habe gar nicht mehr so präsent, wie viele Trainer in der Zeit da waren.
Oh, das habe ich jetzt auch
10
nicht.
10 Jahre. Im FF, man muss sich ja auch als Scout immer wieder umstellen. Dann hat der Trainer wieder plötzlich andere Wünsche. Oder wie läuft denn das an?
Ja, oder? Der will vielleicht mal den einen oder anderen unterschiedlichen Spielertypen haben. Mhm. Klar. Aber du wirst ein Mittelstürmer, wird ein Mittelstürmer bleiben. Und ein Innenverteidiger wird Innenverteidiger bleiben. Du kannst natürlich sagen, okay, ich will den unbedingt ein Abräumer, der braucht nicht unbedingt Fußball spielen können. Und der andere will vielleicht den eher prädestinierten, der mehr zum Fußball neigt. Mhm. Aber grundsätzlich sind die schon ähnlich. System kommt dann noch Unterschiede, klar. Aber wenn du im Jahr vielleicht, was sehen wir? Was, insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viel, 400-500 Spiele?
Also ihr zusammen als Scouting-Team.
Ja.
Ich habe nochmal gelesen.
Und dann noch Video dazu oder was auch immer und dann die Daten noch dazu. Dann weißt du auch ungefähr, kann der vorne spielen, kann der hinten spielen, was für Eigenschaften hat er, das siehst du. Und das kannst du auch aus den Daten dann sehen.
Ich habe gelesen, 70.000 Kilometer im Jahr circa. Wie sieht denn so eine Woche aus bei dir, wenn es mal wieder losgeht? Oder deine Arbeit ist ja wahrscheinlich sogar schon, die ist ja ganzjährig. Ne? Du schaust ja überall, wo irgendwie Spiele sind.
Es geht nicht anders, weil wenn jetzt die Transferphase zu Ende ist im August, dann diskutieren wir im September schon über die ablösefreien Spieler, die im nächsten Jahr kommen. Weil wenn du die dann nicht schon raussortiert hast und nicht vielleicht im Oktober schon oder November schon angesprochen hast, dann sind sie schon weg. Also die du haben willst.
Ja, klar.
Oder die gut sind. Die sind dann, oder der andere Verein hat den verlängert. Das wird ja meistens dann schon im Herbst gemacht und nicht erst im März. Und das ist dann, ja, es geht eigentlich rund um die Uhr.
Wie kann man sich dann aber so einen typischen Wochenablauf vom Chef-Scout vorstellen? Also ist ja wahrscheinlich nicht so, dass man immer einfach nur die A61 runterfährt, sondern was?
Ah, ich sagte jetzt, am Freitag war ich unterwegs im Ausland bis gestern abends um 10. Heute bin ich kurz ins Büro, dann zu euch jetzt. Morgen bin ich in München und abends in Augsburg zur A-Jugend-Bundesliga, weil die Mittwoch spielen und dann kannst du die am ehesten sehen, weil am Wochenende spielen alle. Und da ist kein Spieltag und am Wochenende bin ich wieder Freitag, Samstag, Sonntag, Montag unterwegs.
Das heißt, wie viele Live-Spiele siehst du so im Schnitt pro Woche?
Das ist unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Länder, da kannst du innerhalb von einem Tag in Belgien zum Beispiel kannst du innerhalb von einem Tag 3 Spiele sehen. Wenn die glücklich liegen, die Abstände stimmen zwischen den Städten, da gehst du von dem einen, fährst dann die 40, 50 Kilometer eine halbe Stunde und bist schon wieder am nächsten. Und dann kannst du abends noch ein Spiel sehen. Da wird, an einem Wochenende in Belgien könntest du bestimmt, wenn es gut liegt, 6, 7 Spiele sehen, ohne Probleme.
Ist das so ein eingeschworener Zirkel? Ich meine, man trifft sich ja wahrscheinlich immer wieder in den Stadien, die ganzen Scouts, Berater und wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, das sind eher die dann auf unseren Plätzen sitzen und in der Nähe sitzen, das sind meistens Scouts dann. Da lernst du den einen oder anderen kennen, der aus Bologna, der aus da oder wo sie alle herkommen und je nach Interesse. Ich sag mal, wir sind ja nicht, wie soll ich sagen, mich interessiert jetzt nicht Paris Saint-Germain.
Ja,
da sind wahrscheinlich andere Scouts unterwegs, wie wenn wir uns jetzt Metz in der zweiten Liga angucken.
Ja, gut. Die haben halt andere Möglichkeiten.
Das, ja, ja, klar.
Das sind ja
und Spieler, dementsprechend ist das auch ausgerichtet.
Ja. Ja, ja. Und deswegen wahrscheinlich auch, was du gerade angedeutet hast, viele A-Junioren-Spiele, weil da die Talente wahrscheinlich...
Ja gut, du musst ja wissen, was kommt. Mhm. Und vor allen Dingen in Deutschland. Mhm. Also du musst ja dann wissen, was in München rumläuft bei den 19-Jährigen, weil die könnten ja nächstes Jahr schon wieder bei dir auf der Liste stehen.
Aber bei euch läuft ja mittlerweile auch wieder viel Talent rum.
Ja.
Und es gab Jahre, da wart ihr noch nicht mal mehr in der Bundesliga mit U17, U19. Ja. Das hat sich zum Glück geändert. Die zweite Mannschaft ist aufgestiegen in die Regionalliga. Wie wichtig ist dieser Unterbau auch für die Gesamtstruktur des Vereins?
Gut, du brauchst es. Hm. Weil du kannst als FCK, glaube ich, das ist meine Erfahrung jetzt über die, wie lange bin ich jetzt hier, über die 20, 25 Jahre, du kannst nicht jedes Jahr 11 Mann kaufen, dass die finanziellen Möglichkeiten also nicht. Und umso stärker natürlich der Nachwuchs ist, umso, wie soll ich sagen, weniger Transferausgaben musst du natürlich machen. Und wenn die zweite Mannschaft da in der Regionalliga bleibt und du kriegst den 3, 4 davon immer, wie soll ich sagen, zu den Profis dazu, die riechen ran, der eine schafft es dann durch oder die kommen mal, wie soll ich sagen, dann brauchst du jetzt für die erste Mannschaft nicht die Nummer 25, 26, 27, sondern die nimmst du dir aus deinem eigenen Reservoir und musst nicht extra noch einen Profi dazu anstellen. Und das ist natürlich dann was anderes, wenn die in der Regionalliga spielen, weil da mehr gefordert wird, weil das sind ja fast alles Profis dann schon fast in der Regionalliga wie in der Oberliga. Und du kriegst natürlich in der Oberliga keinen Spieler hierher gelockt, zum FCK, der Oberliga spielen will. Kein 19-Jähriger von Bayern München will freiwillig Oberliga spielen. Macht er nicht. Oder einen vom Stuttgart oder vom Frankfurt, die dort mal rausfallen. Die kriegst du natürlich nicht in die Oberliga. Die kriegst du natürlich eher in die Regionalliga.
Mit Perspektive Zweitliga.
Ja, mit Perspektive Zweitliga. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil im Moment. Und man sieht es ja auch, dass, wie wenn du sie bringst, dass der ein oder andere dann doch schon die Qualität hat, vielleicht mal 3, 4 Spiele zu machen.
Es sind ja einige dabei aus der U19, die jetzt die Profiverträge auch haben. Liegt unter anderem meiner Meinung nach auch daran, dass Thorsten Lieberknecht auch fast bei jedem Spiel, wenn er denn Zeit hat, mal da ist. Ne? Also der ist wesentlich häufiger da als frühere Trainer.
Gut, das kann ich jetzt nicht sagen, was die Trainer früher hatten, aber Thorsten ist oft da und er sieht sie natürlich. Er hat sie natürlich auch jetzt öfters im Training. Die meisten sind ja davon schon, 3, 4 sind ja schon im Training dabei. Ja. Und von daher kann er das schon ganz gut einschätzen. Und er kann sich ja dann auch ein Bild machen in einem Spiel von seinen Spielern. 3, 4 haben ja einen Profivertrag. Und dann siehst du sie in einer guten Liga mit guten Gegnern. Mhm. Und dann kannst du die natürlich besser einschätzen. Und die brauchen natürlich auch die Spielpraxis. Weil wenn du oben bloß 10 Minuten spielst das ganze Jahr, das bringt dich als junger Spieler nicht unbedingt voran. Ja. Du bist zwar bei den Profis, aber du brauchst schon einen qualitativ hochwertigen Spielersatz. Nicht Spielersatz, ein hochwertiges Spiel.
Praxis.
Ja.
Olaf, wir wollen so ein bisschen mal auf deine Karriere blicken. Angefangen bei Lok Leipzig und da ist mir aufgefallen, wie bitter ist denn immer noch diese unsägliche Aufstiegsregel in der Regionalliga? Die haben es schon wieder verpasst, weil der Meister nicht aufsteigen darf.
Man muss ja nicht mit allem konform sein, was für Ligen aufgestellt wurden. Früher gab es, glaube ich, da war die Regionalliga, die dritte Liga. Jetzt hat man eine dritte Liga gemacht, ist okay. Du hast dann Regionalligen, vielleicht solltest du dann aus den Regionalligen das so machen, dass du sagst, du machst aus 5 Regionalligen 6, damit du sagst, du kannst 3 Aufsteiger nehmen, weiß man, oder du spielst irgendwann was Gerechtes aus, aber an sich ist
der
das
Meister
jetzt,
sollte aufsteigen.
Ja, der Meister sollte schon aufsteigen. Also da bin ich dafür. Oder du sagst von vornherein, alle haben dieselbe Chance. Wir spielen das am Ende aus.
Wie Playoffs
wie in Spanien in Aufstieg für die erste Liga oder in die zweite Liga, wo du noch ich sag mal, noch 4, 5 Spieler hast hinten dran, wo du sagst, der hat sich dann wirklich durchgesetzt, der Stärkste dann.
Machen wir mal weiter, da waren die Grenzen irgendwann offen und dann kam Admira Wacker 3 Jahre. Warum der Schritt nach Österreich? weil die so gutes Essen haben, oder was?
Könnte sein. Und weil die Berge hatten, die so hohe Berge, die wir nicht. Und Wien an der Donau liegt. Nein. Es war, wie soll ich sagen, ganz ein bisschen verzwickt bei mir, weil ich wollte damals Leipzig nach Chemnitz verlassen. Aufgrund der Wende war natürlich dann, wusstest du nicht, ist noch was möglich, ist nicht möglich, kannst du jetzt gehen oder nicht? Und da war es so ein bisschen im Nebel, was gilt für Rechte, was nicht für Rechte. Denn da hat mich der Hans Meyer angesprochen und der wollte mich nach Chemnitz haben. Und ich habe gesagt, okay, probieren wir es. Aber leider gab es damals den Deutschen Fußballverband der DDR noch und die haben das untersagt. Also ich war damals mit dem Heiko Scholz, glaube ich, und Uwe Rösler waren wir in Berlin. Ich glaube, wir 3 waren das. Wir wollten den Verein wechseln, aber man hat uns das im ersten Moment versagt. Okay, Urlaub gefahren. Kam aus dem Urlaub zurück, nachts um 12, ich hatte das Telefon, tatsächlich schon damals.
Also das Handy?
Nee, nicht oder das Handy, also das normale Telefon. Moment, Handy gab es damals schon nicht.
Entschuldigung, wir reden ja von den Anfang der 90er Jahren. Ich nehme alles zurück,
und
Entschuldigung.
Und das C-Netz gab es bei uns auch nicht. Ja. Auf alle Fälle kam dann irgendwann mal, ich kam gerade aus dem Urlaub, nachts um 12 ein Anruf, Olaf, du kannst zum Probetraining nach Wien gehen. Ich sage, wie? Meine Frau war ganz stutzig, die sagt, boah, was denn jetzt? Nachts um 12, wir sollen uns anziehen und dann könnten nach Wien zum Probetraining. Der Flieger würde dann und dann gehen. Okay, Kaffee gemacht, wir werden dann nach Berlin gefahren, eventuell zum Flieger, aber stopp. Erstmal am Präsidenten abklären, ob das geht. Präsident angerufen, ja, würde er mitmachen. Ich sage, und wann geht jetzt der Flieger? Ja, nächsten Vormittag von Leipzig über Frankfurt nach Wien. Dann wurde das vom Verein genehmigt und ich war 5 Tage in Wien. Und die haben dann gesagt, ja, wir nehmen dich. Und 4 Tage später war ich dann Leipzig zurück und wieder in Wien und habe dort dann Fußball gespielt. Also es war komplett irre eigentlich. Und ich wusste ja nicht mal, ob der DFV da noch was dazu zu sagen hat.
Aber 3 Jahre sind raus geworden. Also.
Ich habe 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ja, ja. Damals war 3-Jahres-Vertrag, hatte ich von vornherein unterschrieben. Wir sind dann noch direkt, also alles innerhalb von 8 Tagen war ich dann in Wien. Also 5 Tage Probetraining, wieder zurückgeflogen, wieder zurück, meine Tochter geholt, wieder zurück aus dem Urlaub. Jo, und ich war dann im Grunde um einen Monat alleine erstmal in Wien. Ging alles in diesen Wirren einmal nicht schnell, anders mal schnell. Wahrscheinlich hat dann das, ich sag mal, das Geld entschieden, das der Verein dann gekriegt hat von den Wienern, dass ich da hingehen konnte. Alles andere würde mich, sonst hätte ich ja auch nach Chemnitz gehen können.
Und nach den 3 Jahren Dynamo Dresden, da war Sigi Held, glaube ich, auch dran schuld, dass du da wieder zurück bist, oder?
Nicht zurück.
Da warst du ja noch nicht, stimmt.
Nee, ich bin lock groß geworden.
Nach Deutschland zurück.
Nach Deutschland zurück. Ja, Sigi Held war damals 2 Jahre mein Trainer in Wien. Im Grunde eine ähnliche Geschichte. Bin in Urlaub in Leipzig, zufälligerweise beim Schwiegervater und wo sie die Nummer her hatten, keine Ahnung, Dynamo und Sigi Held, kriege ich einen Anruf dort beim Schwiegervater von Sigi Held im Urlaub. Und er sagt, Olaf, kommst du nach Dresden? Ich würde dich gerne mit nach Dresden nehmen. Ich sage, okay, treffen wir uns dann. 3 Tage später haben wir uns oder 2 Tage später haben wir uns getroffen in Dresden und alles geklärt. Und ich brauchte eigentlich, war ich eigentlich nochmal in Wien? Nee, ich war nicht mehr in Wien. Meine Frau hat das alles geregelt.
Aber das erste Spiel lief dann sehr gut. Habe ich mir extra mal rausgesucht gegen deinen Ex-Club Leipzig. 3-3, 3 Tore, Olaf Marschall. Wahnsinn, oder?
Ja.
Und dann guter Einstand.
Ja, es ist... Tut gut. Wenn du irgendwo neu hinkommst und du triffst, dann tut das schon gut.
Wir sind jetzt gerade so ein bisschen, ich meine, wir gehen die Stationen durch, keine Frage, aber wir haben so ein bisschen das Thema Wende irgendwie überflogen. Vielleicht wenigstens so einen kurzen Einblick, wie du eigentlich damals den Mauerfall und die Wende erlebt hast.
Sehr spannend. Sehr spannend, weil ich ja in der Stadt gelebt habe, wo jeden Montag das gesperrt war und die Leute da durch die Straßen gezogen sind und ja, es war, wie soll ich sagen, das Gefühl war schwer zu beschreiben, das von Aufbruchsstimmung oder wenn die Polizei dann kam von Untergang, was man also, du wusstest nicht, machen das alle mit, wohin führt die Reise? Das war alles so ungewiss, weil es wurden ja jede Woche mehr. Und irgendwann kannst du ja diese Unmengen von Menschen, die kannst du ja dann, was willst du denn tun als Polizei? Kannst du nicht aufhalten, im Leben nicht, das funktioniert nicht. Und das in der Zentrum in der Stadt. Und Gott sei Dank haben alle die Ruhe bewahrt in dem Moment.
Aber hattest du dann vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, weil du ja dann die ersten Jahre, als nachdem die Wende dann vollzogen war, nicht da warst, dass du irgendwie auch ein bisschen was verpasst in der Heimat, als du da in Österreich warst?
Ja, schon irgendwo, weil wir sind zum Beispiel 93 zurück nach Dresden. Wir haben ja die Deutsche Mark noch gar nicht mitgekriegt. Jetzt mussten wir wieder anders rechnen. Was war noch? Und D-Mark sah wieder ganz anders aus. Dann hast du Schilling gehabt in dem Portemonnaie, der hat dann D-Mark im Portemonnaie. Ja, DDR-Mark nicht mehr. Klar, das ging nicht mehr. Aber so diese Umstellung, du musst dann zum Amt dich melden, dort und dort und da, das war komplett neu für uns. Also 93, diese ersten 3 Jahre, die haben wir komplett verpasst im Grunde.
Also deine persönliche Wende war quasi erst 93, als du dann wieder zurück warst.
So ungefähr.
Es gab ja.
Aber ich sag mal, die Wendezeit haben wir schon mitgemacht. Also wir haben zum Beispiel, wie soll ich sagen, der Tag, wo die Grenze aufging oder die berühmte Pressekonferenz da gehalten hat, da sind wir früh, wir haben es ja gar nicht alle mitgekriegt. Wir haben uns früh beim Training getroffen dann, morgens um 9, um 10 und haben den Fernseher angemacht und haben erstmal bloß Fernsehen geguckt den ganzen Früh. Also wir haben nicht trainiert den Tag. Weil für uns war das unglaublich, dass diese Grenze, dass man die so einfach, da sagt einer was und die geht auf. Für uns unvorstellbar. Das war Sekunden, sagt er, hey, heute ist offen und dann kannst du gehen.
Da kam diese Frage, ab wann gilt? Ab sofort.
Ja, das ist eine Vorstellung, die gab es eigentlich für uns gar nicht. Und in der Geschwindigkeit schon gar nicht. Dass da gehen 100.000 auf die Straße und dann fällt einmal dann da in der Presse kommt, Grenzen sind offen. Wo du hättest vorher hunderttausende Anträge und Gespräche vielleicht haben müssen, um da durchzugehen als Normalbürger. Oh, hey, unglaublich.
Und gleichzeitig eröffnet einem das ja, oder hat das einem das ja als Fußballer auch eine ganz andere Welt nochmal eröffnet. Weil,
ja, für alle.
Ne? Für alle natürlich, aber natürlich auch aus fußballerischer Sicht Wechsel möglich, die vorher total undenkbar waren.
Ich sag's mal so, Wechsel war grundsätzlich, wäre für mich immer möglich gewesen, mit einem Jahr Sperre, wenn ich das gewollt hätte.
Du hättest wechseln können, wärst dann aber erstmal ein Jahr gesperrt gewesen.
Ja, das war, wenn ich sage, okay, wir waren ja immer im Ausland unterwegs. Wenn ich sage, ich bleib dort, wer sollte mich aufhalten?
Die Frage hätte ich auch gehabt.
Wenn wir in Bremen oder in Frankreich oder in Italien waren, in Mailand oder wir haben eine Südamerika-Tour gehabt mit der Nationalmannschaft, da war ich dabei. Hey, wenn ich dort sage, ich bleib dort, wer will dich denn aufhalten?
Gab es denn irgendwann mal die Überlegung, während die Grenzen noch zu waren, es sind ja einige Sportler und auch Fußballer, haben das ja gemacht, dass sie halt im Ausland geblieben sind. Gab es in der Familie mit deiner Frau, gab es in der Familie Marshall auch mal diese Überlegung?
Nee. Weil dann müsste dann ja allein gehen. Und das hätte ich nicht gemacht. Warum? Außerdem, ich meine, wie soll ich sagen, wir hatten jetzt nicht den Luxus, aber uns ging es ja nicht so schlecht. Sagen wir mal so, mit Essen, Trinken war gut, wir haben eine Wohnung gehabt, wir haben dann ein Auto gehabt irgendwo. Sicherlich ging immer mehr. Aber dass ich jetzt sage, ich bin so auf dem Tiefpunkt, dass ich unbedingt weg müsste, den Zeitpunkt gab es nicht.
Und dann, nach einem Jahr Dresden, hat der FCK angeklopft.
Jo.
Und
war ähnlich.
Wie ist das?
Wieder ähnlich wie die anderen.
Wieder im Urlaub.
Wieder im Urlaub.
Anruf im Urlaub.
War wieder Anruf im Urlaub. Aber ich war in Österreich im Urlaub.
Und wer hat damals angerufen?
Das war ein Berater. Ich glaube, Langhans hieß der, glaube ich.
Interessant. Und dann kam eine wirklich sehr lange Zeit mit deutscher Meisterschaft. Ja. 98, 99 Tor des Jahres. Hast du wahrscheinlich auch gesehen.
Ja, wer hat das nicht gesehen?
Du warst im Stadion?
Da war ich wahrscheinlich auch im Stadion sogar, ja.
Also großartige,
nach der Meisterschaft, das
großartige war das Jahr nach der Meisterschaft. Erlebnisse. Und WM-Teilnehmer 98, da war ich sogar auch in Frankreich bei dem Spiel, da kamst du rein, ein Viertelfinale.
Kroatien.
Nicht so gut ausgegangen. 0-3. Gut. Aber so vom Erlebnis her, so eine WM ist wiederum was ganz anderes, ne?
Das ist, ich sag's mal, für mich war Nationalmannschaft immer was Besonderes. Also,
ob DDR oder BRD dann.
Ich habe jetzt keine 100 Länderspiele gemacht und war nicht bei jedem Länderspiel dabei. Und für mich war das immer was Besonderes, weil du kommst mit Spielern zusammen, die teilweise 100 Länderspiele hatten, die, wie soll ich sagen, du spielst gegen Gegner, die dann wirklich Top-Level sind teilweise. Und das Umfeld mit dem ganzen Tross vom Verband, das ist schon, ist was anderes wie Club. Und ich fand das immer sehr angenehm. Obwohl die WM sehr lang war, muss ich sagen, als Spieler.
Ihr seid jetzt wieder relativ schnell durch die Zeit durchgeflogen, bis dann schon zur Nationalmannschaftskarriere. Da war ja noch ein bisschen was dazwischen. Es ist wahrscheinlich schwierig, diese ganzen Erlebnisse, die du auch mit dem FCK erlebt hast, die ganzen Erfolge, die du gefeiert hast, irgendwie zusammenzufassen. Aber vielleicht klappt es damit. Was war denn für dich emotionaler? Der Abstieg 96 oder die Meisterschaft 98? Dazu muss man sagen, so wie man dich kennengelernt hat oder auch wie man dich jetzt hier erlebt, ich würde die These aufstellen, du bist jetzt nicht der alleremotionalste Mensch, zumindest nicht so nach draußen, glaube ich. Aber wie hast du diese beiden Ereignisse erlebt? Abstieg im Vergleich mit Meisterschaft. Ich meine, wir müssen nicht drüber reden, natürlich ist die Meisterschaft das deutlich schönere Erlebnis.
Beides sehr emotional, klar, aber vollkommen in unterschiedliche Richtungen, wie du gerade gesagt hast. Das eine ist positiv und das andere ist extrem negativ. Vor allem beim Abstieg war das, vor allen Dingen in dem Moment fängst du dann an zu überlegen, scheiße, was passiert jetzt beim Abstieg? Für uns als Spieler, weißt du, geht's weiter beim FCK, geht's nicht weiter? Familie, was alles dranhängt, das kommt ja dann noch dazu, unabhängig, dass der Verein abgestiegen ist. Du weißt ja nicht, bleibst du dann hier, musst du wieder umziehen, müssen die Kinder wieder raus aus der Schule, wieder alles neu. Das gehört ja dann dazu.
Wie schnell war für dich klar, dass du bleibst?
Wie soll ich sagen, der Verein hat signalisiert, dass er alle uns einigermaßen bezahlt und dann war eigentlich kein Thema.
Das sind ja fast alle geblieben, ja, das war ja der Vorteil. Ja. Auch.
Bei mir war natürlich dazu, ich habe noch Familie dabei. Wenn du alleine bist, wäre es vielleicht noch anders gewesen. Kann sein, wenn mich einer anspricht, dann irgendwo hin und sagt dann, alleine ist schnell mal umgezogen. Aber Familie ist dann, du fühlst dich wohl hier und dann, warum nicht? Ich meine, es ist ja ein guter Verein, egal ob zweite oder erste Liga.
Und im Nachhinein wäre ja dieser große Erfolg 98 auch nicht möglich gewesen.
Gut, ohne. Das konntest du aber nicht wissen.
Ja, nein.
Wer das vorausgesagt hätte, den hätten sie alle für verrückt erklärt.
Aber deswegen sage ich ja im Nachhinein, so schmerzhaft wie der Abstieg auch dann war, aber ohne den Abstieg wäre die Meisterschaft 98 nicht möglich geworden. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Weißt du nicht?
Weiß ich nicht, aber...
Wenn Leverkusen abgestiegen wäre, wären die vielleicht der Meister geworden. Weil, ja, weil die sind, kurioserweise, das andere Jahr waren die knapper Meistertitel dran, ne?
Ja, hätte, aber, wenn, aber alles Konjunktive,
aber,
ne?
Klar. Waren, ich kann sagen, es waren zwei schöne Jahre.
Ja, und im Nachhinein kannst du sagen, hast alles richtig gemacht, ne?
Ja.
Und es ist ja auch mal ganz schön, zwei Jahre hintereinander im Prinzip alles zu gewinnen, ne?
Und, hey, es hat was.
Und immer sagen. Von oben.
Der passt alles. Ja. Gut, bis auf das ein oder andere Spiel, ja, aber... Aber es ist, war schon ein Erlebnis und war eine Zeit, die irgendwo grandios war.
Und nach der aktiven Karriere kamen verschiedene Jobs. Teammanager, Co-Trainer und dann ging es nochmal weg vom FCK. Du hast deinen Fußballlehrer gemacht, dann so ein paar Trainerstationen. Unter anderem habe ich mir aufgeschrieben mit Thomas Riedel bei Ida Oberstein.
Ja, ja.
Was war denn das für eine Nummer? Wie ist die entstanden?
Also Thomas hat mich mal angesprochen. Hast du nicht Lust? Komm, wir machen das zusammen. Ich glaube... Er hat das angeboten gekriegt und hat mich gefragt dann, ob ich nicht mitmache. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Ein gutes Jahr, glaube ich. Glaube ich 12, 13 Monate. Ja, war ein Erlebnis in der Liga. Und was damit zusammenhängt, weil das ist ja dann nicht das ganze Professionelle wie beim Profis dazu, ist eine Erfahrung.
Sagen wir also, mal so. Also war auch ganz nett, mal zu erfahren, wie es ist, wenn man sich selber seine Sachen raussuchen muss und einem nicht einer alles hinlegt.
Nee, das gut, das kannte ich ja. Das war ja
gut, das war DDR,
im Grunde, das war nicht das Problem. Aber wie soll ich sagen, in einer eigentlichen, ordentlichen Liga, Oberliga, wie die Vereine miteinander oder ineinander arbeiten, in den Vereinen gearbeitet wird, dann ist das natürlich schon weit weg vom Profifußball dann.
Und dann ging es interessanterweise, um jetzt mal noch bei der Chronologie zu bleiben, nochmal zum FSV Frankfurt.
Ja.
FCK hat sich da damals noch nicht so gemeldet.
Nein, ich habe ja mit dem Uwe Stöber jahrelang in Kaiserslautern zusammengearbeitet.
Ja.
Er war im Fröner Hof und ich war auf der Geschäftsstelle. Und der Uwe hat mich irgendwann mal gefragt, Olaf, hast nicht Lust? Jo, habe ich mir das überlegt und nochmal als Scout beim FSV. Jo, wir sind gerade in Ida Oberstein da, wie soll ich sagen, gerade abgewählt worden.
Schön ausgedrückt.
Und dann hat mich der Uwe angesprochen, ob ich nicht Lust habe, beim FSV, Tote Liga, Scout zu machen. Der erste hauptamtliche Scout, den sie da hatten in der Zeit. Und dadurch, dass wir einen guten Draht zueinander haben, habe ich gesagt, jo, Uwe, warum nicht? Kein Thema. Mache ich das, habe ich mir 2-3 Tage überlegt und ja. Und dann, die Zeit war natürlich noch mit mehr Fahrkilometern, weil der Weg nach Frankfurt war natürlich noch bei Weitem höher. Früh nach Frankfurt zu fahren war immer ein Erlebnis teilweise. Und abends wieder zurück von da hinten, vom FSV wieder über die Autobahn am Flughafen vorbei, über Mainzer Brücke und so. Das waren schon Tage, die konnten lang werden, sagen wir es mal so.
Aber ich kann nicht beruhigen, es ist noch schlimmer geworden auf den Autobahnen.
Das geht also nicht. Das da gibt es bloß die zwei Brücken und wenn da irgendwas passiert, ist der Land unter.
Heißt aber, Lebensmittelpunkt ist jetzt quasi seit deiner Zeit, seit du nach Kaiserslautern gekommen bist.
Ja, hier in der Nähe.
Ja. Hier. In der Palz.
Seit 94.
Das heißt, das muss man dich ja als ehemaligen DDR-Bürger fragen. Fühlst du dich mittlerweile, jetzt wo du schon so lange da bist, mehr als Pfälzer oder als Ostdeutscher oder so eine Mischung aus sein? Ist deine Identität?
Ich könnte jetzt sagen, Identität ist gebürtiger Ossi mit Pfälzer Ansätzen. könnte. Ja. Ich sage mal, dort, wo du groß bist, bist du natürlich her und da hast du auch eine Geschichte und das wird irgendwo deine Heimat bleiben. Ob du da dann lebst, ist was anderes und ob du dich dann wohlfühlst und dich hier auch wohlfühlst mit allem drum und dran, das ist wieder was anderes. Aber dort, wo du geboren, groß geworden bist, das bleibt schon hängen irgendwo.
Was ist so das Beste aus beiden Welten?
Das Beste aus beiden Welten?
Was ist so das Beste aus beiden Welten, was du vielleicht irgendwie... für dich übernommen.
Boah, das kommt drauf an, was für Welten du meinst.
Oder was sind so die besten Charaktereigenschaften eines Ossis und die besten eines Pfälzers?
Normalerweise ist der Ossi sehr angenehm. Also viel Unterschiede ist es nicht. Das Einzige, was wir, glaube ich, gelernt haben, sind sehr skeptisch gegenüber allem zu sein.
Misstrauisch quasi.
Misstrauisch. Ja. Das ist skeptisch gegenüber allem, weil du hast es, alle, die da in der Gesellschaft groß geworden sind, ja, du musst es skeptisch sein, wer gegenüber dir bist, obwohl ich sagen muss, die Leute viel miteinander getan haben. Also wenn du mit jemandem gearbeitet hast oder sowas, die haben viel miteinander, die haben viel füreinander getan. Aber du hattest natürlich mit diesem ganzen Parteiapparat und diesem ganzen Zeugs ringsrum, warst du natürlich immer die Ohren auf. Immer wie der Hund nachts, immer auf, ja, passiert was, weißt du, was kommt.
Aber das Pfalzlied verstehst du.
Ich verstehe es, aber jeden Dialekt aus Rheinland-Pfalz zu verstehen, da musst du schon länger in den Orten gelebt haben.
Ist für uns andersrum, aber mit den ostdeutschen Dialekten auch nicht ganz so einfach immer.
Ja, glaube ich. Ich verstehe auch nicht alle. Also, okay, kommst du ins Erzgebirge? Keine Chance. Also für mich, da habe ich, wenn du so richtig Alte triffst, die wirklich noch diesen alten Dialekt sprechen, das ist, ich meine Sächsisch, ja, kein Thema. Das Berliner Deutsch, das versteht jeder. Und Sächsisch glaube ich auch, bis auf gewisse Begriffe. Also du hast ja, ich meine, ich war 3 Jahre in Österreich, da bin ich hingekommen, ich sage, was reden die denn da? Also ich hab beim Warmmachen erstmal bloß auf meine Jungs geguckt, was tun die, und hab dann das nachgemacht. Weil den da vorne, den habe ich nicht verstanden. keine Chance, ich habe den nicht verstanden. Und du hast ja, wie soll ich sagen, hier gibt's die, wir haben Kartoffel gesagt, hier gibt's die Krummbeere. Wir sagen drüben Tomate, und in Wien haben sie Paradeiser dazu gesagt. Weißt du, und wenn ich nur Tomate kenne und dann sagt einer Paradeiser, ja, bin ich bekloppt, was ist denn das? Ja, oder du gehst zum Fleischer in Wien. Die haben immer 10 Decker von der Wurst. 10 Decker? Was wollt ihr? Ja, das sind DK. 10 DK sind 10 Gramm. Ein DK sind 10 Gramm und 10 sind 100 Gramm.
Dezigramm oder was?
DK. Und die sagen dann Decker. Die sprechen so aus. Und ich war vollkommen, weißt du, da denkst du ja, du bist in einer anderen Sprache. Und wenn du dann Deutsch redest, verstehen die dich.
Und die merken sofort alle, dass du kein Österreicher bist.
Der ist so oder so.
Und die sind, glaube ich, auch, zumindest sagt man es ihnen ja öfter nach, auch so ein bisschen, wenn die dann merken, dass du kein Österreicher bist, auch manchmal ein bisschen mit Vorbehalt, oder?
Wir waren zwei in unserer Truppe, der Uwe Müller aus Frankfurt und ich als Deutscher. Ja gut, denn aus Spaß dann, hey, die Piefkes kommen jetzt. Ja. Das war so, das ist, ja, ich weiß nicht, ob man da eine Diskussion draus machen sollte oder was auch immer. Das ist halt so. Das ist halt so. Ich meine, und unsere Wiener haben zu den Tirolern wieder einen Spruch gebracht, weil die aus den Schluchten kamen. Was war mein Gott, aber das ist, wenn du da jedes auf die Goldwaage legen wolltest oder wie jetzt im Stadion alles auf die Goldwaage legen wollt, weil da einer irgendwas schreit, ja, wo fangen wir dann an, wo hört man auf? Aber es ist so. Der typische Deutsche ist der Piefke dann für die Wiener.
Dann kommen wir zu unserem Standard, natürlich auch für dich, Olaf. Und das wäre
das Betze-Freundebuch.
Jetzt hast du das so schön anmoderiert als Standard. Die Standards hat er früher verwertet als guter Kopfballspieler. Jetzt verwertet er hoffentlich unsere Betze-Freundebuch-Fragen. Ein paar kurze Fragen. Und ich bitte dich quasi hier in unser virtuelles Freundebuch einzutragen. Mein Ritual nach einem Sieg.
Gab's keinen.
Als Spieler gab's keinen?
Nee.
Gar keins? Und jetzt? Irgendwas?
Wenn, dann hatte ich was vor dem Spiel. Da habe ich meine Abläufe gehabt, Socken anziehen in aller Ruhe. So nach und nach, diese 30 Minuten vorher. Ich habe das gehasst, wenn dann irgendwann der Trainer anfing und sagt, hey, wir machen jetzt noch eine Übung. Hey, ich brauchte nur mich. Zwar mit den Jungs quatschen in der Kabine, aber so meine Schuhe fertig machen, die Stollen drunter schrauben, dass das
alles stimmt. Nasenpflaster draufkleben.
Jo, das war mal ein Jahr, okay. Ja. Aber so ein paar Abläufe, wann du was machst und auch beim Warmmachen, was ich brauche. Und wenn dann der Trainer dazwischen kam und oder der Co-Trainer und sagt, jetzt machen wir noch das und das, ich hab's gehasst. Weil die 30 Minuten, ich wusste, was ich machen will und was ich brauche. Und dann, wenn da einer dazwischen ging, eigentlich, ich habe nichts gesagt dazu, aber ich hab's gehasst.
Weil ich es gerade kurz eingeworfen habe, dazu gab es auch eine Frage. Ich glaube, du hast das Geheimnis schon mal gelüftet, aber Herbert fragt trotzdem nochmal, lüfte das Geheimnis hinter dem Nasenpflaster. Was hat es damit auf sich?
PR. Ganz einfach PR.
Das war einfach nur ein reiner Sponsor, der dir quasi Geld bezahlt hat für die Pflaster.
Aber, hey, ich habe getroffen das Jahr, das ohne Ende. vielleicht war es das. Hey, vielleicht hat das eine psychologische Wirkung gehabt oder was auch immer.
Ja, der Placebo-Effekt.
Ich weiß auch, dass du, ich sag mal, habt ihr es mal probiert? Das ist subjektiv, hast du das Gefühl, du kriegst ein bisschen mehr Luft, ob das dann wirklich so ist. Wir haben das dann zu Hause, weil wir hatten ja Unmengen davon, immer benutzt, wenn wir nachts schlafen gehen und du Schnupfen hast.
Ja.
Und dann, dann hast du das Gefühl, du kriegst wenigstens ein bisschen mehr Luft. Ja. Aber ansonsten war es nichts anderes.
Das ist heutzutage ein Riesentrend. Nasenpflaster nachts beim Schlafen zu tragen. Ja. Machen ganz viele, auch junge Leute.
Oh, ja, habe ich angefangen
damit. Ich trage Ohrstöpsel.
Auch sehr gut. Aber sehr gut. Trägst du bis heute Nasenpflaster?
Nein. So viel gab es dann doch nicht.
Ist keins mehr übrig.
So, dann machen wir mit den Freundebuchfragen weiter. Der lustigste Moment, den ich je in der Kabine erlebt habe.
Den kann ich ja nicht erzählen.
Das nicht. Sagen alle, Olaf.
Das geht nicht.
Dann erzähl den zweitlustigsten.
Boah, zweitlustigste, der mir einfällt, aber ohne Namen. Wir haben mal irgendwann sonntags haben wir gesagt, okay, der eine von uns hatte so eine Creme und die war mal leer. Und da haben wir leider was Verkehrtes reingemacht. Vom Physio die Traumasalbe hatten wir dann dran.
Ich weiß schon, was kommt.
Kurioserweise, wir machen die Salbe da rein und wie aus dem Lehrbuch, 10 Minuten später kommt einer und mir brennt's hier am Oberkörper, ist zum Physio, hat sich Öl geholt. Warum brennt das jetzt? Und, ja, und wir sind alle dann verschwunden, weil wir wussten, wer es war und wir haben es ja auch extra dafür gemacht, dass derjenige nicht immer oder nicht diejenigen, die da an fremde Sachen rangehen, nicht nochmal rangehen. Was meine?
Ach so, okay, das war quasi die Salbe von jemand von euch.
Ja, und die war immer recht schnell leer. Und wir haben gesagt, hey, komm, wir machen mal einfach bloß zu zweit, zu dritt haben wir gesagt, okay, wir machen mal was anderes rein. Und derjenige hat das in dem Moment, wo er es rausgenommen hat, nicht mitgekriegt und hat sich eingecremt damit. Mhm. Und das war bitterbös an dem. Es wurde ihm wärmer, sagen wir es mal so.
Das war dann wohl das letzte Mal, dass er sich alle
sagt. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Hat er vorher mal getestet dann.
Wie sieht ein perfekter freier Tag bei dir aus, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen?
Ein perfekter...
Oder gibt es den
nicht? Im Moment ist es schwer, glaube ich. Also der perfekte freie Tag, den gibt es maximal im Urlaub. Wir sind meistens in Spanien im Urlaub und dann gibt's dann, wie soll ich sagen, früh um 8 im Winter dann zum Beispiel Sonnenaufgang früh und uns mit dem Hund an den Strand setzen und einfach kein Mensch am Strand, das genießen und hinsetzen, Sonnenaufgang genießen und der Hund dabei und jo, das kann ich auch alleine. Kein Thema, da setze ich mich hin und dann einfach der Wind um die Ohren, kein Rauschen, bloß das Rauschen vom Meer. Ja, und dann macht das zum Beispiel um 9 dann das Kaffee auf, einen Kaffee trinken, die Sonne genießen, quatschen und wenn es bis Mittag ist, jo, Nachmittag vielleicht noch ein bisschen irgendwo hinfahren, was du dir noch angucken willst. Dann schön Abendessen und vielleicht wieder am Sonnenuntergang irgendwo sitzen und mit Freunden quatschen. Und jo, und dann abends eigentlich vielleicht noch auch was mit, trinken mit Freunden und ein Glas Sekt und ein bisschen quatschen. Und das war's eigentlich dann schon. Mehr brauche ich eigentlich nicht.
Also relativ entspannt.
Ich brauch das dann.
Ja. Also bist kein so ein Mensch, der irgendwie Action braucht oder so in der Freizeit?
Nee, im Leben nicht. Also ich mit Sicherheit nicht. Das mache ich mal, ja. Wenn mal was vornehmen, da und da ist. Aber ich, also dass ich jetzt sage, ich brauche... ich muss auf irgendeinen Berg klettern, weil der 4000 Meter hat. Diesen Antrieb habe ich nicht, da irgendjemandem noch irgendwas zu beweisen oder mir selber zu beweisen, dass ich sag mal 100 Kilometer mit dem Rad fahren kann oder einen Marathon noch laufen muss oder den Berg besteigen muss oder ich muss noch unbedingt in Südafrika an das Monument da, das ist weit weg von mir. Das kann sein, dass ich zufälligerweise sage, okay, wir sind mal da in der Nähe und irgendein Freund sagt, hey, wir gehen klettern oder wir gehen laufen, irgendwas Verrücktes machen mal, zufällig. Aber dass ich das jetzt planen würde, irgend sowas, wo ich hinterher renne und irgendwelche, wie soll ich sagen, nee, da ist das der Job an sich schon stressig genug und zu viel unterwegs, dass ich sagen würde, in meiner Freizeit, dass ich da noch irgendwo durch die Gegend tanzen will, das war früher schon nicht. Das hat die Familie ein bisschen, ich sag mal, wenn du Sonntagnachmittag frei hattest so ein bisschen und die waren alle zu Hause, weil wochentags waren die auch alle unterwegs. Das hat die dann schon ein bisschen genervt, weil ich dann sage, Sonntagmittag, ich will meine Ruhe, weil die wollten ja dann mit mir raus oder irgendwas unternehmen oder weiß, wir waren ja irgendwo vielleicht mal in die Vorderpfalz oder mal nach Frankfurt oder sowas und ich habe dann, ja, Samstagabend Spiel oder Nachmittag kommst nach Hause, nächsten Tag Training und dann, jo, und dann weißt du, eigentlich kannst du ein bisschen runterfahren, aber die Family sagt dann, jo, komm, wir fahren nochmal dorthin und dorthin, weil du hast ja da auch noch eine andere Verpflichtung. Und ich sag mal jetzt, ja, vielleicht mal irgendwas Verrücktes machen, ja, aber nicht. Ich bin für vieles zu haben, aber jetzt keiner, der das ständig haben muss. Also das mit Sicherheit nicht.
Welches Spiel aus deiner Karriere würdest du gerne nochmal erleben?
Welches Spiel?
Ja.
Wenn ich wüsste, dass ich das nochmal anders entscheiden könnte, dann gibt es mehrere.
Zum Beispiel?
Europapokalfinale gegen Amsterdam. 1-0 verloren mit Lok Leipzig. Würde ich gerne nochmal probieren. Weißt du, wenn du es verlierst, ja. Mhm. Ich sag mal, das Halbfinale war damals grandios gegen Bordeaux in Leipzig. Das zweite Spiel mit Elfmeterschießen, mit allem drum und dran im Leipziger Zentralstadion. Jo, dann die, wie soll ich sagen, sowas wie Alaves, das Halbfinale gegen, das sah auch scheiße aus damals. Und wenn du siehst, gegen Liverpool dann in Dortmund wäre das gewesen, da sagst du auch, wäre schön, wenn du das mal anders drehen könntest, weil das ein Spiel ist. Ja, und dann die Leverkusen-Spiel würde ich gern andersrum sehen, aber im Nachhinein würde ich sagen, lassen wir es mal so. Weil die 2 Jahre, die sind dann schon grandios gewesen. Gut, mit ein oder anderen Verletzungen zwar, aber im Endeffekt ist es sehr gut ausgegangen.
Wäre auf jeden Fall spannend, das alles nochmal zu durchleben.
Oder vielleicht mal nochmal wie damals gegen Maradona oder sowas oder gegen Messi zu spielen oder sowas. Weißt du, das hätte schon was.
Hätte schon was. So, und die letzte Frage, die haben hier früher alle gestellt bekommen und die allermeisten haben sie verneint. Und deswegen hat Hanna sie nochmal gestellt. Und Hanna will wissen, ob wenigstens du schon mal auf der Kalmit warst. Warst du schon mal auf der Kalmit?
Weder mit dem Fahrrad noch mit dem Auto. Und weder gelaufen.
Also nein.
Nein.
Dann kommen wir jetzt zum Ende.
Müssen wir dich mit Thorsten Lieberknecht mal da hochschauen.
Wollen aber die Klammer machen und nochmal ganz kurz auf das Spiel am Freitag, das Derby beim SV Waldhof Mannheim kommen. Wir hören nochmal kurz den Trainer Thorsten Lieberknecht.
Also es ist eine große Herausforderung, muss man definitiv sagen. Also ich habe das in meiner Trainingszeit noch nie erlebt, dass man zwei hochemotionale Spiele so hintereinander hat. Und das ist, wie gesagt, ist eine Herausforderung, aber ist letztendlich halt auch eine schöne Herausforderung, weil man weiß, gerade jetzt, es ist ein anderes oder nicht Spiel, 0-0 wird es nicht ausgehen.
Da hat er recht. Ne? Es wird auf jeden Fall am Freitag einen Sieger geben. Heißt der FCK? Geht als Favorit rein.
Ich gehe mal davon aus. Okay. Also alles andere mache ich mir gar keinen Kopf. Es wird zwar nicht einfach, glaube ich, aber...
Spiel ist Freitag 18 Uhr. Du hast das KSC-Spiel, haben wir eben gehört, nicht gesehen. Wahrscheinlich warst du wieder unterwegs. Bist du da am Start?
Nee,
auch nicht?
Ich bin nicht da, nein.
Okay.
Gibt es irgendwas, wenn Thorsten Lieberknecht jetzt kommen würde, würde sagen, Mensch Olaf, du hast doch damals das Siegtor da geschossen. Hast du einen Tipp für mich, wie man den Waldhof besiegen kann?
Wenn wir jetzt 25 Jahre zurückdrehen würden, dann würde ich sagen, ja.
Ich stell mich auf. grandioses Schlusswort, denke ich mal.
Lass mich, wenn der Olaf noch 2 Minuten Zeit hat, wir haben noch 2 Fanfragen, die ich gerne stellen würde, weil wir können wie immer nicht alle stellen, aber wir sind schon lange in der Zeit, aber wenn du jetzt nicht direkt weg musst, würde ich
für mich ist sehr der gut. Tag offen.
Sehr gut. Johannes möchte wissen, wie nimmt er die Leute wahr, die ihm begegnen? Fühlt er den Kultstatus um ihn herum bis heute? Also das spielt so ein bisschen auf diese Olaf Marschall Fußballgott-Geschichte.
Du entkommst ja dem Ganzen nicht. Du merkst es erstens, wie die Leute dich angucken, dann überlegen manche, ist es tatsächlich, ist es nicht? Ja klar, dann der eine oder andere kommt auf dich zu. Ja, sicher nimmst du das wahr. Ganz normal. Ja.
Und das, obwohl du den Schnäuzer nicht mehr trägst.
Ja, das hat meine Frau gewollt.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Wie lange ist das her, dass du den abgelegt hast?
Das sind schon 25 Jahre bestimmt.
Echt schon so lange?
Ja.
Quasi direkt auch nach Karriereende?
Ja, schon während der Karriere, glaube ich. Also ich glaube so um die 2000 rum, glaube ich, war das damals. So in der Dreh. Ich muss die letzten Spiele, glaube ich, noch ohne gemacht haben.
Michel möchte noch wissen, welcher Stürmer war nach ihm beim FCK am besten?
Wer der Beste war?
Der beste Stürmer nach dir beim FCK.
Ja, Gott, brauchen wir nicht diskutieren.
Der Miro.
Ja, Miro mit Sicherheit. Aber wir hatten viele gute. Ich meine, jetzt der Acher war gut. Selbst der Terence für unsere Zeit war der top. Und ich hoffe, der fängt nicht morgen an, tatsächlich noch zu spielen. Oder am Freitag.
Und wenn er spielt, er kann ja spielen, er muss halt noch keine Tore schießen.
Aber die Abwehr steht ja beim FCK.
Ja, zweimal im Moment, ja.
Die Null.
Ja.
Okay.
Aber ich hätte auch nichts gegen ein 5-3 für uns. Also so ist es nicht. Da hätten alle was davon. Das ganze Spiel wäre emotionaler, da wäre mehr los, wäre mehr Leben im Stadion. Gerade das macht es ja dann aus, weil ein 0-0... Kann schön sein, aber ich finde 4-3 oder 5-4 oder sowas, das macht für alle mehr Spaß.
Ein Tor würde dem Spiel gut tun.
0-0 nach Verlängerung, glaube ich, braucht keiner am Freitag. Okay, dann bedanken wir uns ganz herzlich ich nehme das Wort jetzt nicht nochmal, wie heißt der Fußball?
Fußballgott, Stefan. Okay. Es hat auch was mit Respekt zu tun. Wenn der Fußballgott im Studio ist, dann musst du ihn auch so nennen.
Okay, der ehemalige Stürmer des 1. FC Kaiserslautern und aktueller Chefscout war bei uns zu Gast. Herzlichen Dank für den Besuch, Olaf Marschall.
Danke, kein Thema.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.